Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium und wir studieren heute den letzten Vers aus Lukas Kapitel 1. Schlagt gerne mit mir auf zu Lukas Kapitel 1. Wir betrachten heute miteinander den Vers 80. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Amen. Amen. Lass uns beten. Du allein bist König, Herr Jesus. Du trägst den Namen, der über alle Namen ist, und dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alles ist dir untertan. Und so wollen auch wir uns demütigen vor dir und wollen deine Diener sein und deinen Willen tun. Und so bitten wir dich inständig, sei uns gnädig, wenn wir nun über dein heiliges Wort nachsinnen, schenk uns deine Gnade, damit wir lernen, dir zu gehorchen in allem. Wir bitten dich um deinen Geist, um deine Hilfe dazu. Und das alles beten wir zur Ehre deines Namens allein. Amen. Nehmt gerne Platz. In diesem ersten Kapitel haben wir viel gehört über Johannes dem Täufer, ein Mann, der in dem letzten Buch des Alten Testaments, im Buch Maleachi, angekündigt wurde. Ein Mann, dessen Geburt von einem Engel angekündigt wurde. Er sollte der letzte, der größte Prophet des Alten Testaments sein. Er sollte ein Vorbote sein, um den vorzustellen, der das Neue Testament, den neuen Bund bringt, den Christus, den Sohn Gottes, den König der Könige, den Herrn der Herrlichkeit. Zu keiner Zeit in der gesamten Menschheitsgeschichte hatte jemals jemand eine größere, heiligere, bedeutsame Aufgabe zu erfüllen als dieser Mann. Johannes sollte der Wegbereiter des Erlösers sein. Er wurde zu dieser unaussprechlich großen Aufgabe erwählt und geheiligt und dazu schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Später dann, in Kapitel 3, sehen wir dann Johannes dem Täufer, wie er ein Mann geworden ist und wie er auftritt, um zu predigen. Etwa 30 Jahre alt wird er gewesen sein, als er anfing, als Bußprediger den Messias, den Christus, vorzustellen. Aber was geschah eigentlich in der Zwischenzeit? Was geschah in gut 30 Jahren dazwischen? Wir erfahren nichts darüber, außer das, was wir hier lesen in Vers 80. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Nun, wir wissen, dass Johannes' Eltern schon recht alt waren. Vermutlich haben sie nicht mehr allzu lange gelebt. Wir erfahren hier, Johannes wohnte schon bald nicht mehr bei seinem Elternhaus, sondern stattdessen lebte er in der Wüste. Und lasst uns heute Nachmittag über diese Tatsache nachdenken, was das bedeutet. Und wir schauen uns drei Dinge an. Erstens, Johannes wurde stark. Zweitens schauen wir uns an, wo Johannes stark wurde. Und drittens schauen wir uns an, wozu Johannes stark wurde. Also erstens, Johannes wurde stark. Nochmal Vers 80, das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist. Nun, die erste Aussage, das Kind aber wuchs, das verwundert uns nicht. Das kennen wir alle aus der Erfahrung. Johannes wuchs körperlich, er wurde größer und stärker. Vom neugeborenen Säugling entwickelte er sich zum Kleinkind, zum Kind, zum Jugendlichen, zum Erwachsenen. Johannes durchlebt den normalen Wachstumsprozess. Das Kind wuchs, natürlich. Diese Aussage verwundert uns nicht. Aber hier wird eine zweite Bemerkung gemacht, die nicht so geläufig ist. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist. Was ist damit gemeint? Nun, die einen sagen, Johannes erstarkte an seinem eigenen Geist, denn der Mensch hat ja nicht nur einen Leib, sondern er hat auch einen Geist. Später in seinem zweiten Werk schreibt uns Lukas von Stephanus, dem Märtyrer. Und von ihm lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 59, und sie steinigten den Stephanus und der betet und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Denn ja, wir Menschen haben nicht nur einen Leib, der in dem Moment getötet wurde von Stephanus. Nein, er hat auch einen Geist, etwas Unsichtbares, etwas nicht Körperliches, etwas Inneres, ein geistliches Wesen. Dann hieße es, Johannes wurde stark in seinem inneren geistlichen Wesen. Das heißt, stark in seinem Charakter, in seinem Willen, in seiner Gesinnung, seiner Urteilsfähigkeit, seiner Überzeugung, in seinen Gefühlen, seinen Denken, in seiner Ausrichtung auf Gott. Johannes wurde ein Mann mit einem starken Geist. Oder heißt es vielleicht, Johannes erstarkte im Geist, nämlich im Heiligen Geist. Denn wir hörten ja schon, dass Johannes schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. Wurde er vielleicht immer stärker in der Verbundenheit, in der Einheit mit dem Heiligen Geist Gottes? Lebte er vielleicht immer mehr aus der Kraft des Geistes und wurde von dem Heiligen Geist immer mehr geistlich geprägt, in der Kraft Gottes zu leben? Nun was nun? Wurde Johannes in seinem Geist stark oder in den Geist Gottes? Nun ganz einfach, ich denke, das eine geht nicht ohne das andere. Johannes wurde stark in seinem Geist, indem er stark wurde im Heiligen Geist. Wie Paulus betet in Epheser Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, Gott gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Der innere Mensch, ja der Geist des Menschen, kann in Wahrheit nur gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Kein Mensch kann von sich aus geistlich stark sein, kräftig und gesund, wenn nicht der Heilige Geist ihn stark macht. Denn in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 9 heißt es, niemand ist stark durch seine eigene Kraft. Dieses Kind, Johannes, wurde immer stärker. Darin, dem Heiligen Geist gemäß zu denken, zu fühlen, zu entscheiden, ja zu leben. Der Geist des Kindes wurde immer gefestigter, immer kräftiger. Er wurde immer entschlossener, immer entschiedener. Dieser Charakter dieses Kindes wurde gestählt. Johannes wurde zu einem gestandenen Mann mit innerer Stabilität, der in der Kraft des Heiligen Geistes wandelt. Und das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Manche schauen in der Erziehung ja nur darauf, ob das Kind irgendwie gesund ist und sich körperlich gut entwickelt und man rennt bei jedem Schnupfen zum Arzt. Aber was ist mit dem Geist? Ist der Geist stark? Manche sind körperlich Erwachsene geworden, aber in ihrem Geist sind sie schwächlich. Im inneren Wesen kraftlos und antriebslos und so träge. Keine Entschlossenheit, keine Ziele, keine feste, stabile Beziehung zu Gott. Johannes inneres Wesen aber wurde gefestigt durch den Heiligen Geist. Denn dieser Johannes musste im Inneren stark werden. Sein Auftrag, seine Mission konnte nicht in menschlicher Kraft und Fähigkeit vollbracht werden. Er brauchte Geistesstärke. Und der Geist stärkte seinen Geist. Eine nicht zu brechende Willensstärke zu haben, unbeirrt zu sein, standhaft und entschlossen, unerschütterlich seinen Dienst zu tun, den Gott ihn aufgetragen hat. Und ja, tatsächlich, Johannes wurde stark im Geist. Später ist es der Herr Jesus, der über Johannes bezeugt in Lukas Kapitel 7 Folgendes. Und Jesus fing an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Und er sagt, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Glaubt ihr, das seht ihr? Seid ihr dazu in die Wüste gegangen, um ein Rohr zu sehen, das vom Wind hin und her bewegt wird? Was dachtet ihr, wie Johannes ist? Johannes ist kein Grashalm im Wind. Er war stark im Geist, unerschütterlich, vollkommen überzeugt, vollkommen feststehend in dem Auftrag Gottes. Er war stark im Geist, kein Feigling, kein Drückeberger. Keiner, der den Menschen nach dem Mund redet. Er war widerstandsfähig, strapazierfähig, nicht ständig hin und her geworfen. Nein, er lässt sich nicht von den Meinungen und von den Bedrohungen der Menschen beeindrucken. Dieser Mann war stark im Geist. Er kannte seinen Gott und er war sich seines Auftrages vollkommen gewiss und er lebte in seiner Berufung. Johannes war ein Mann, der stark wurde im Geist. Und lass uns an dieser Stelle kurz innehalten. Und ich will dich fragen. über all die Jahre hinweg, die du jetzt lebst. Du bist körperlich gewachsen, oder? Du hast dich entwickelt. Aber sag mir, auch in deinem inneren Menschen, in deinem Geist, ist hier zu erkennen, dass du stark geworden bist? Wenn du auf die letzten Jahre und die letzten Monate deines Lebens zurückblickst, kannst du sagen, du bist erstarkt im Geist? Du bist stärker geworden im Geist? Oder muss man vielleicht eher, wenn wir ehrlich sind, von Stillstand reden oder sogar von Abschwächung? Bist du geistlich unterentwickelt und schwächlich im Geist? Oder wirst du mehr und mehr geprägt von dem Geist Gottes, der dein Geist stark macht, dass dein ganzes inneres Wesen, deine Person samt deinem Charakter, dein Wille, deine Überzeugung, deine Emotion, ja dein ganzes Denken, dein ganzes Leben stark geworden, fest geworden ist durch die Gnade des Heiligen Geistes? Du kennst sicher die Worte des Apostels Paulus in Epheser Kapitel 4, wo er sagt, dass wir alle hingelangen sollen zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Jesu Christi. Denn wir sollen nicht länger Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wir sollen stark im Geist sein, wie Johannes es wurde. So dass es sogar später von ihm heißt, von Johannes in Markus Kapitel 6, Vers 20, Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Johannes wurde zu einem Mann und nicht bloß körperlich. Nein, er wurde zu einem Mann, den man fürchtete, weil er gerecht und heilig lebte und zwar beständig, anhaltend und treu, gefestigt im Geist. Und möge das auch auf dich zutreffen, dass du stark bist im Geist, dass du ein gerechter und heiliger Mensch bist, der lebt für seinen Gott, der seinem Gott dient, komme, was wolle, fest ist und bleibt. Aber nun lasst uns fragen, wie wurde Johannes so stark im Geist? Oder anders gefragt, wo stärkte der Geist den Johannes? Die zweite Frage, wo wurde Johannes stark? Vers 80. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde. Wo hielt Johannes sich auf? In der Einöde. Eigentlich steht das Wort hier für Einöde im Griechischen in der Mehrzahl. Also man müsste eigentlich übersetzen, und er war in den einsamen Gegenden. Johannes lebte in der Einsamkeit. Johannes hielt sich auf an unbewohnten Orten, die vollkommen menschenleer waren, in wüsten Gegenden, in der Wildnis. Und die Halbwüste von Judäa ist einfach eine weitgehend kahle, trockene Gegend mit Felsen und Schluchten und Höhlen und wilden Tieren. Und wir wissen ja, Johannes, seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Er lebte in der Wildnis, fernab von allem Trubel. Er lebte in Abgeschiedenheit im Verborgenen. Aber warum hat er das getan? Warum verbringt er den Großteil seines Lebens in Abgeschiedenheit? Er hätte doch so viele Jahre predigen können. Stattdessen bleibt er die meiste Zeit seines Lebens in der Wüste und tritt erst auf, als er ungefähr 30 Jahre alt ist und predigt für nur eine kurze Zeit. Warum? Es war eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit des Starkwerdens. Johannes wusste, er lebt allein für diese eine Aufgabe, die der Herr ihm aufgetragen hat. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, den Messias anzukündigen, wird er vor ganz Israel erscheinen müssen, um zu predigen. Die größte Aufgabe, die je ein Mensch erfüllen musste, wurde ihm auferlegt. Und dafür musste er sich vorbereiten. Aber wo kann man sich denn überhaupt innerlich auf so etwas vorbereiten? Ohne abgelenkt zu werden. Wo kann man sich innerlich so ausrichten, ohne vom Weg abgebracht zu werden? Ohne von den Verlockungen der Welt abgelenkt zu werden? Wo kann er fokussiert bleiben auf diesen einen Auftrag, den er zu erfüllen hat, wenn die Zeit gekommen ist? Johannes weiß nur an einem Ort, nämlich in der Stille vor Gott im Gebet. In der Einsamkeit, wo er ungestört seinem Gott begegnen kann. Nur der kann ihn wirklich stark machen. Johannes wusste, dieser Auftrag wurde ihm aus dem Himmel gegeben. er braucht eines allein, himmlischen Beistand, um diese Aufgabe treu ausfüllen zu können. Er will sich von nichts ablenken lassen, von nichts abbringen lassen, sich nicht verführen lassen, sich nicht zurückwerfen lassen. Er will sich von nichts einnehmen lassen. Vor ein paar Wochen war ich mit meiner Familie in der Wildnis, bei einem Naturschutzgebiet. Als alle schliefen, bin ich nachts raus in die Wildnis und da war kein Mensch zu hören und kein Mensch zu sehen und mein Handy hatte keinen Empfang. Da war nichts mehr, was mich hätte noch irgendwie ablenken können. Und wisst ihr, was da plötzlich passiert in der Wildnis, wo kein Mensch da ist? Plötzlich kannst du nachdenken. Plötzlich kannst du klare Gedanken fassen, ungestört nachdenken über dein Leben und über den Herrn. Nur du und Gott und deine Sinne werden geschärft und du fängst endlich an, dich zu besinnen, ohne Ablenkung zu beten und dein Herz auszuschütten und dein Leben zu fokussieren auf das, was wirklich entscheidend ist. Hier im Alleinsein mit Gott wurde Johannes ausgerüstet und gestärkt. Lukas war es wichtig, für uns festzuhalten, dass selbst unser Herr Jesus Christus immer wieder diese Gegenden in der Einsamkeit aufgesucht hat. Menschenverlassene Orte. Lukas Kapitel 4, Vers 42. Als es aber Tag geworden war, ging Jesus hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Lukas Kapitel 5, Vers 16. Jesus aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Lukas Kapitel 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass Jesus auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Auch die anderen Evangelien berichten es uns. Markus Kapitel 1, Vers 35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Matthäus Kapitel 14, ab Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Christus suchte immer wieder die einsamen Gegenden auf, wozu? Um zu beten, um alleine ungestört mit seinem Gott zu sein, obwohl er doch so viel Arbeit hatte. Es gab so viel zu tun, so viele Menschen wollten ihn sehen. Aber unser Herr wusste um die Bedeutsamkeit, um die Unerlässlichkeit der Einsamkeit. Er musste seinen Vater in der Abgeschiedenheit suchen. Und ich sag dir was, wenn unser Herr Jesus Christus das nötig hatte, wie viel mehr Johannes? Und lass mich hinzufügen, wie viel mehr du? Ich sprach vor einigen Wochen über den Segen christlicher Gemeinschaft. Aber lasst mich nun sprechen über den Segen von christlicher Einsamkeit und Stille vor Gott. Denn beides ist nötig. Und wenn eines von diesen beiden Dingen zu wenig da ist in deinem Leben, christliche Gemeinschaft und christliche Einsamkeit vor dem Herrn, dann hast du einen Mangel. Du wirst es merken in deinem Leben. Denn beides muss da sein. Es gibt so viele Menschen, wisst ihr, die können 3 Stunden lang mit irgendwelchen Leuten quatschen und reden. Aber sie halten nicht 30 Minuten aus in der Stille, im Gebet vor Gott, in der Einsamkeit. Die Begegnung mit Gott im Verborgenen, in der Einsamkeit und Stille, das bewusste Alleinsein mit Gott, vernachlässigen sie. Und das hat Konsequenzen. Charles Haddon Spurgeon sagte einmal: Woran liegt es denn, dass manche Christen, obwohl sie so viele Predigten hören, doch nur so langsam Fortschritte machen in einem geistlichen Leben? Weil sie ihr Kämmerlein vernachlässigen und nicht bedächtig nachsinnen über Gottes Wort. Er sagt, der Grund, warum viele so schwach sind, ist, dass sie den Umgang mit Gott im Verborgenen nicht pflegen. Das heißt, nicht allein sein sind mit Gott im Gebet und im Nachsinnen über sein Wort. Und viele müssen hier einen Mangel beklagen. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber es herrscht Krieg auch in deinem Leben. Ein Kampf. Ein Kampf gegen jegliche Besinnung in deinem Leben. Es ist die Taktik des Satans überall um uns herum, Menschen keine Zeit mehr zu geben, irgendwie noch einen klaren, ruhigen, bedeutsamen Gedanken zu fassen. Wir sind umgeben von dieser Sucht nach Lärm und ständiger Unterhaltung und ständiges Reden und sich ständig berieseln lassen. Wir können uns nicht mehr besinnen, nicht mehr zur Ruhe kommen und nicht mehr über die wirklich entscheidenden Dinge nachdenken. Menschen kommen nach Hause, das Erste, was sie tun, ist irgendwie das Internet anzuschalten, die Musik oder Fernseher anzuschalten. Und selbst die Momente, wo wir nichts tun können, außer warten, vielleicht beim Arzt, liegen da Zeitschriften rum. Oder wenn du im Flugzeug bist und stundenlang warten müsstest, hast du einen Bildschirm vor deinem Gesicht. Und Leute können ja noch nicht mal mehr einige hundert Meter spazieren, ohne Kopfhörer in den Ohren haben zu müssen. Und warten sie auf den Bus, beschäftigen sie sich mit ihren Smartphones. Warum denn das alles? Was ist das für eine Taktik? Was ist der Sinn dahinter? Damit Menschen sich gar nicht erst besinnen können. Damit sie nicht über die wirklich entscheidenden Dinge des Lebens nachdenken können. Warum reden wir von peinlicher Stille? Warum ist es Menschen unangenehm? Weil sie dann plötzlich merken, wenn all der Lärm ist, wenn nichts mehr auf sie einrieselt, wie leer sie eigentlich sind. Wie wenig sie eigentlich haben in ihrem Leben. Wie große Probleme sie haben. Das ist unangenehm. Und sie lenken sich schnell wieder ab, schnell wieder vergessen. Sag mir, bist du in der Stille, in deinem persönlichen Leben? Vor Gott. Nein, ich rate dir nicht, in eine einsame Wildnis zu ziehen. Johannes ist eine Ausnahme in der Heiligen Schrift mit einer besonderen Berufung. Aber du sollst auch von Johannes lernen, denn auch du musst in der Einsamkeit sein mit deinem Gott. Kaum etwas bringt dich so voran in deinem geistlichen Leben, als das alleine zu sein mit deinem Gott an einsamen Orten. Hier finde ich Kraft, wenn ich schwach bin und wenn ich verzweifle und wenn ich aufgeben will. Fernab von all dem Trubel und all der Ablenkung, einfach allein zu sein, vor meinem Gott und sein Wort zu lesen und zu ihm zu beten. Hier ist Kraft, hier ist Stärkung für deinen Geist, dich zurückzuziehen. In die Abgeschiedenheit, in die Einsamkeit. Hier kommt plötzlich Klarheit in deine Gedanken und du kannst dich auf deinen Gott besinnen. Und hier ist die Quelle aller Kraft für deinen Geist. Im Gebet zu sein, nachzusinnen über sein heiliges Wort in der Einsamkeit vor deinem Gott. Versteh mich nicht falsch. Lebe das Leben, das Gott dir zugeteilt hat. Du bist nicht Johannes, der dazu ausgesondert wurde, für eine kurze Zeit aufzutreten, um den Messias anzukündigen. Du hast vielleicht eine Arbeit, deine Familie und deine Gemeinde und viele andere Dinge, um die du dich kümmern musst. Aber dennoch musst du dich zurückziehen. Es ist keine Option, wenn du als Christ leben willst. Du musst dich zurückziehen. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, vielleicht gerade die Hausfrauen unter euch, die Mütter, die sagen, wie soll ich denn Stille finden in Abgeschiedenheit? Ich kann nicht mal alleine ins Bad gehen. Ich erinnere mich, wie ich in London, an einem meiner Lieblingsorte war, in dieser Stadt, auf einem Friedhof. Auf diesem Friedhof liegen viele von meinen Glaubenshelden, viele von den Puritanern, unter anderem John Bunyan und John Owen. Und auch eine Frau, die ich sehr bewundere. Susanna Wesley. Auf ihrem Grabstein steht sogar Mutter von 19 Kindern. Unter anderem von John und von Charles Wesley. Wie hat denn diese Frau jemals Ruhe finden können? Ist es nicht unmöglich? Eine Sache wird von ihr erzählt, dass sie zu gewissen Zeiten einfach ihre Schürze nahm und über ihren Kopf zog wie ein Zelt. Und das war ihr Zelt der Begegnung. Und wenn sie das tat, dann war für alle ihre Kinder klar, jetzt dürfen wir die Mama nicht stören. Jetzt hat Mama Zeit mit Gott. Sie braucht das unbedingt. Wir dürfen sie daran nicht hindern. Jetzt müssen wir ruhig sein. Und die älteren Kinder kümmern sich um die Jüngeren. Sag mir, findest du Zeit, für deinen Gott in Stille zu ihm zu kommen? Ja, du bist beschäftigt, du bist berufstätig, du hast so viel zu tun, aber Christus hat dir eine klare Anweisung gegeben. Er hat dir gesagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, zugeschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Hier ist Kraft, hier ist Beistand. Hier ist der Herr im Verborgenen. Der Erweckungsprediger Jonathan Edwards, der war zutiefst beeindruckt einmal von der Heiligkeit einer sehr jungen Dame, die er später übrigens heiraten sollte. Er schreibt über sie Folgendes. Sie liebt es, allein zu sein, in den Feldern und Wäldern spazieren zu gehen. Und es scheint so, als würde jemand Unsichtbares sie begleiten, mit dem sie sich unterhält. Jonathan Edwards schreibt dann, dass das Geheimnis von einer besonderen Heiligkeit auf dieser jungen Frau war. Sie war stets fröhlich, was ihr auch begegnete, und immer am Lob singen. Sie wandelte mit ihrem Gott im Verborgenen. Und so schreibt Jonathan Edwards Folgendes. Einige erleben, wie es starke Auswirkungen auf sie hat, wenn sie in Gesellschaft sind. Aber sie erleben dies nicht im Geheimen, das heißt im intensiven Nachsinnen, im Gebet, im Umgang mit Gott, wenn sie allein sind, abgesondert von der Welt. Ein wahrer Christ erfreut sich zweifellos an geistlicher Gemeinschaft und dem christlichen Gespräch mit anderen und findet darin viel, was Auswirkungen auf sein Herz hat. Aber er freut sich auch, sich zu gewissen Zeiten von allen Menschen zurückzuziehen, um mit Gott in der Einsamkeit zu sprechen. Und dies bringt besondere Vorteile mit sich, wenn es darum geht, sein eigenes Herz festzumachen und seine Zuneigung zu Gott zu erwecken. Wahres Christentum erfordert es, dass Menschen viel alleine an einsamen Orten sind für heiliges Nachsinnen im Gebet. Zitat Ende. Ist das der Fall bei dir? Möchtest du stark sein im Geist? Ja, suche die Stärkung vor allem im Alleinsein mit deinem Gott im Gebet und im Nachsinnen über sein Wort. Und übrigens gilt das, was ich hier sage, nicht bloß den Gläubigen unter euch, wenn du ungläubig bist. Sag mir, welcher Rat ist dir zu geben? Wisst ihr, welchen Rat Charles Haddon Spurgeon jeder suchenden Seele gegeben hat, die gesagt hat, sie fragen nach Rettung und sie fragen sich, ob es Gott gibt und wie es um ihre Seele steht? Du suchst Erlösung, sagt Spurgeon, dann suche die Einsamkeit. Zieh dich mal zurück von allem, was dich ablenkt, weil weißt du was? Der Satan ist darum bemüht, dass du das Wort, das du hörst, sofort wieder vergisst. Darum geh in die Einsamkeit, nimm die Bibel mit. Lies, was dort steht und suche Gott im Geheim. Suche ihn. Lass nicht zu, dass du abgelenkt wirst, denn es geht um deine Seele. Es geht um die Ewigkeit. Darum, wenn eines Priorität haben sollte, ist, dass du sagst zu allen anderen, ich kann gerade nicht. Ich muss nachdenken über meine Seele. Ich muss nachdenken über Gott. Suchst du Erlösung? Suche die Einsamkeit. Und in dieser Einsamkeit suche den Herrn. Und er wird sich finden lassen. Denn die Bibel sagt, wenn ihr mich sucht, ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen, spricht der Herr. Lass mich dir auch Folgendes sagen, dass du in der Einsamkeit erst erkennst, wer du wirklich bist. Denn hier bist du ja kein Schauspieler. Wem willst du etwas vormachen? Vielleicht hast du es mitbekommen, das ist erst vor kurzem geschehen, eine bekannte YouTuberin, die die berühmt geworden ist dafür, dass sie ganz glückliche Videos mit ihrem Hund macht. Und sie ist immer so lächelnd und voller Freude und sie hat so viel Spaß mit ihrem Hund und das gucken sich so viele hunderttausende Menschen an. Eines Tages machte sie einen gewaltigen Fehler. Sie lud doch tatsächlich ein Video hoch, das sie nicht bearbeitet hatte. Was war da zu sehen? Wie sie völlig genervt, entzürnt ihren Hund misshandelte und anspuckte und immer nur wieder versuchte, für die Aufnahme zu lächeln und glücklich zu tun. Das sorgte für eine Welle der Empörung, kannst du dir vorstellen. Weißt du, es ist eine Sache, wie du dich präsentierst vor der Welt und vor den Menschen. Es ist eine ganz andere Sache, wie du wirklich bist. Und wo sieht man, wie du wirklich bist? Da, wo dich niemand beobachtet. Sag mir, wie bist du da? Im Geheim. Bist du da wirklich stark im Geist? Führst du wirklich im Privaten, im Geheimen ein wirklich festes Leben mit deinem Gott? Oder ist das alles eine fromme Show? Lass mich dir sagen, ein Mensch ist das, was er im Geheimen vor Gott ist und mehr nicht. Ein Mensch ist das, was er im Geheimen alleine vor Gott ist und mehr nicht. Alles andere kannst du schauspielern. Und darum ist diese Predigt heute Nachmittag ein Aufruf zum Alleinsein vor Gott, um hier Kraft zu schöpfen und stark zu werden im Geist. Wie es heißt in Jesaja Kapitel 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, im Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Charles Haddon Spurgeon, der zu einer Zeit lebte, als es noch keine Smartphones gab, sagt dennoch schon Folgendes über seine Zeit und wie viel mehr gilt das dann heute uns. Er sagt, in diesem Zeitalter leben wir alle zu sehr in Gesellschaft. Und in einer so großen Stadt wie dieser, London, sind wir von morgens bis abends beschäftigt. Und wir bekommen nicht die Gelegenheit zur ruhigen Besinnung, wie unsere Vorfahren es zu tun pflegten. Ich fürchte daher, dass unser Glaubensleben sehr oberflächlich und schwach sein könnte, weil es uns mangelt an ernsthaftem Nachdenken in der Einsamkeit. Johannes wurde zu so einem starken Mann, zu einem Mann, der so stark ist im Geist, weil Gott an ihn arbeitete in der Einsamkeit. Er musste für diesen Auftrag viele Jahre in der Einsamkeit zubringen, bis an den Tag, wo er stark genug war. Aber nun drittens, stark wozu? Wozu diente diese lange Zeit? Drittens, wozu Johannes stark wurde? Nochmal Vers 80. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Seht ihr, Johannes war kein Mönch, der einfach in der Wüste lebte, um einfach einsam zu sein. Was er tat, war Vorbereitung. Anders gesagt, er wurde stark in der Einsamkeit, um dann stark in der Öffentlichkeit aufzutreten. Er wuchs in der Stille, um dann lautstark in der Wüste zu rufen, ebnet den Weg des Herrn. Er lernte, mit Gott in der Einsamkeit zu wandeln, um dann später in der Öffentlichkeit in aller Kraft aufzutreten. Und ja, er hatte Gemeinschaft, er hatte Jünger, er hatte die Gemeinschaft der Heiligen. Aber er hatte auch einen solch großen und schweren Auftrag zu erfüllen, dass er diese Zeit der Vorbereitung brauchte. Johannes sollte sich vor einer ganzen Nation hinstellen. Er sollte auftreten vor ganz Israel und sie rufen zur Buße. Manche von uns haben vielleicht sogar Schwierigkeiten, den Mund aufzumachen vor einem Menschen, mit dem man es zu tun hat. Er musste vor der gesamten Nation sprechen. Stell dir vor, das ganze Land ist auf dich gerichtet und hört dir zu. Was für eine gewaltige Aufgabe. Und das ist ja eigentlich nur die geringste Herausforderung bei seinem Dienst, denn er weiß, er wird dem Herrn, den Allmächtigen, im Fleische begegnen. Und er muss seinen Weg bereiten. Ja, wie um alles in der Welt soll man das schaffen? Kein Wunder, dass er sich vorbereiten musste, dass er sich stärken musste, bis dieser Tag gekommen war. Wie oft wird er gebetet haben, Herr, du willst, dass ich deinen Weg bereite? Bitte bereite du doch deine Wege in mir. Bereite du mich vor für diesen Tag, denn aus meiner Kraft vermag ich nichts zu tun. Ich brauche dich, ich suche dich. Kein Mensch kann mir helfen. Wie oft mag er das Buch Jesaja studiert haben, wo die Rede ist von dieser Stimme in der Wüste? Wie oft wird er sich gefestigt haben müssen, in Gottes Verheißungen diesen Auftrag zu erfüllen und sich nicht abbringen zu lassen? Diese Zeiten der Einsamkeit sind wertvolle Zeiten. Ja, Johannes, er hat gelernt, ein Mann zu sein, der sich nicht von der Welt bewegen lässt, sondern ein Mann zu sein, der die Welt bewegt, weil er von Gott vorbereitet ist, weil er von Gott gestärkt ist. Er ist so fest geworden, dass er die gesamte Nation zur Buße aufrufen kann und nicht bereit ist, auch nur einen Millimeter von seiner Position und seiner Botschaft abzuweichen. Er wagte es, den religiösen Führern ins Angesicht zu widerstehen und sie als Heuchler zu bezeichnen. Er wagte es auszurufen, flieht den kommenden Zorn Gottes. Er scheute nicht davor, Herodes, dem Herrschenden, zu widersprechen und ihn zurechtzuweisen für all seine bösen Taten. Herodes ließ ihn festnehmen. Er ließ ihn später enthaupten. Er wurde hingerichtet. Er starb als Märtyrer. Meinst du nicht, dass dieser Mann für diese Sache fest sein musste? Unerschütterlich. Unerschütterlich im Geist. Man mag sich fragen, 30 Jahre in der Wüste, ist das nicht verlorene Zeit, so eine verschwendete Zeit, so eine ungenutzte Zeit? Er hätte doch so viele Jahre Prediger sein können. Nein, seine Zeit in der Wüste war keine verlorene Zeit. Er hatte den größten Dienst und er bedarf der größten Vorbereitung. Bei Christus war es übrigens genauso. Oder kannst du mir viel erzählen von seinen ersten 30 Jahren? Er lebte ein Leben im Verborgenen, bis sein Tag gekommen war. Als kleine Randnotiz, besonders ein Wort an die jungen Männer in unserer Mitte. Junge Männer, die es auf dem Herzen haben, Gott zu dienen, zu predigen. Am liebsten würde man als junger Mann sofort auf die Kanzel, sofort in der Öffentlichkeit sein. Unterschätze niemals die Zeit der Vorbereitung im Verborgenen, wo dich keiner kennt, wo dir niemand zuhört. Weil in dieser Zeit machst du dein Herz fest in dem Herrn. Fest für die Zeiten, wo du in Dienst stehst, wo du merkst, wie schwierig das eigentlich ist. Wo du am liebsten aufgeben wollen würdest. Wo du dich plötzlich fragst, warum habe ich mir das eigentlich gewünscht, ein Lehrer zu sein? Heutzutage muss alles so schnell gehen, instant, sofort. Wir sind so oberflächlich und darum gibt es so viele Instant-Prediger. So viele Leute, die ein Buch gelesen haben und dann meinen, sie müssten jetzt aller Welt irgendwas erzählen. Die Arbeit im Reich Gottes ist kein Hobby. Es ist nicht etwas, was man sich kurz anlesen kann. Es geht um Gottes Ehre, um Seelen. Es geht um gewichtige, unendlich bedeutsame Dinge. Es geht um die Ewigkeit. Darum verachte niemals die Zeit der Vorbereitung. Und lieber ein paar Jahre nur predigen und dabei von Gott gut vorbereitet sein, als 30 Jahre lang predigen, ohne bereitet zu sein von dem Herrn. Johannes wurde von Gott vorbereitet in der Wüste, um furchtlos den Menschen zu begegnen und zu sprechen, tut nun Buße und auf das Lamm Gottes zu zeigen. Der Herr formte sich in der einsamen Wüste einen Mann mit einem festen Geist, ein Werkzeug, ein scharfes und zerbrechliches Schwert, gestellt durch den Geist Gottes im Verborgenen. Und plötzlich trat dieser Bote auf in der Kraft des Geistes und er erschütterte das ganze Land. Und er verkündigte den, der kommen sollte, der stärker sein wird als er. Und als seine Zeit gekommen war, der predigte und Christus plötzlich auftrat, da verließ er die Bühne wieder schnell. Und er sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er war bereit, sofort wieder in den Hintergrund zu treten und sich damit zufrieden zu geben, im Gefängnis zu sein. Denn er hatte ja gelernt, 30 Jahre lang im Verborgenen zu sein. und nur für eine kurze Zeit öffentlich aufzutreten und weil er es gelernt hat, dass er keine Rolle spielt und dass es nicht um sich, um ihn geht. Weil er gelernt hat, im Verborgenen unbekannt leben zu können, schafft er es auch wieder, in den Hintergrund zu treten. Lass mich dir sagen, wenn das Öffentliche alles ist, was du hast und was zählt, aber da ist kein verborgenes Leben mit Gott, dann hast du rein gar nichts. Rein gar nichts. Wir brauchen Männer, Frauen mit einem starken Geist, gestärkt, um Gott zu dienen, um schwierige Aufgaben zu meistern durch Gottes Kraft. Durch die Kraft, die man im Verborgenen schöpft, im geheimen Wandel mit Gott. Der Geist ruft dich heute Abend zur Stille, dass du all dieser Hektik und dem Trubel entfliehst und endlich zur Besinnung kommst. Deinem Gott zu begegnen, sodass er dich zubereiten kann als ein nützliches Werkzeug in seinem Reich. Du musst in der Einsamkeit mit deinem Gott sein, damit du in Gesellschaft vor den Menschen auftreten kannst. So ist die Reihenfolge. Im Einsamsein mit dem Herrn, um dann in der Öffentlichkeit vor den Menschen zu sein. Ja, du trittst nicht auf vor Israel, aber es gibt genug Leute, die auf dich schauen. Da, wo der Herr dich hingestellt hat als Zeuge. Und möge es so sein darum, dass du diesen Ruf heute annimmst und ernst nimmst und Buße tust, wenn du diese Gemeinschaft nicht gepflegt hast in der letzten Zeit. Dass du kommst, dass du ihm suchst im Alleinsein. Möge der Herr dich da segnen, dass er dich spürbar, erfahrbar wachsen lässt, dass deine Fortschritte allen offenbar werden, sodass du, weil du im Verborgenen wandelst mit deinem Herrn, in der Öffentlichkeit auftreten kannst vor den Menschen, um ein wirksamer Zeuge zu sein, der in der Kraft Gottes wandelt und dient. Allein zu der Ehre unseres Herrn, unseres Retters, gepriesen sei sein Name. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr, wir danken dir für dein Wort, das du jetzt an uns gesprochen hast. Wir danken dir für das Vorbild in Johannes, dem Täufer, und für das noch größere Vorbild in Christus, deinem Sohn. Herr, und wir bekennen dir, dass dein Wort uns überführt hat, dass wir nicht so in der Stille dich suchen, wie es doch nötig wäre. Herr, du hast diese Gemeinde bis hierhin gebaut und du tust Menschen hinzu. Menschen kommen zum Glauben an Christus und werden Teil der Gemeinde. Und wir danken dir für all dein Wirken. Aber Herr, wenn wir auf uns schauen, wie viel Fortschritt wir eigentlich gemacht haben in den letzten Monaten und Jahren, dann müssen wir doch oft traurig feststellen, dass wir nicht so viel Fortschritte gemacht haben, wie wir eigentlich hätten machen sollen. Vielleicht müssen sogar einige von uns feststellen, dass sie Rückschritte gemacht haben. Herr, wir sollten eigentlich schon viel heiliger sein und leben. Wir sollten schon viel mehr Erkenntnis haben. Wir sollten schon viel mehr hingewachsen sein zur vollen Mannesreife, zu deinem Bild, Herr. Wir bitten dich, dass du uns vergeben mögest, dass wir so wenig Wachstum bringen, weil wir dich nicht suchen in unserem Kämmerlein, weil wir nicht Tag und Nacht nachsinnen über dein Wort, weil wir es unseren Kindern nicht Tag und Nacht erzählen, sondern uns so oft ablenken lassen durch so viele Dinge. Herr, manchmal notwendige Dinge. Arbeit und Familie und manche andere Dinge, die wir gar nicht wirklich im Griff haben, gar nicht wirklich ändern können, aber wie oft auch durch Dinge, denen wir leichtens sagen könnten. Jeder Tag hätte genug Zeit, uns mit dir zu beschäftigen, und wie oft verbringen wir doch lieber unsere Zeit mit dem Internet, mit unserem Handy, mit was für Dinge auch immer, anstatt dich zu suchen. Herr, wir beten, dass wir alle diesen Weckruf jetzt verstanden haben und dass wir ihn umsetzen, dass jeder jetzt einen heiligen Entschluss fasst, dich wieder mehr zu suchen in der Einsamkeit, in seinem Kämmerlein, dein Wort zu lesen, zu dir zu beten, nachzudenken über sich selbst und über dich und dein heiliges Wort. Und dann lass uns erleben, wie wir alle wachsen, wie diese Gemeinde nicht nur wächst an Zahl und es bleiben doch alle Kinder, sondern wie wir alle hinwachsen zur vollen Mannesreife, dass wir, wenn wir in einem Monat, in einem Jahr zurückblicken, dich loben und preisen können, weil du Wachstum geschenkt hast hin zu dir. Weil wir alle reifer geworden sind, weil wir nicht nur mehr geworden sind, sondern weil wir alle gewachsen sind in der Reife. Weil wir erstarkt sind im Geist. Und so beten wir, dass dein Geist unseren Geist stärken möge. Herr, dass wir unseren Kindern mehr dein Wort bringen. Denn was würde es nützen, wenn sie zwar körperlich wachsen, aber geistig Kinder bleiben. Herr, du sagst, dir geziemt Stille. Und so hilf uns, dass wir dir geben, was dir geziemt. Dass wir mehr in der Stille dich suchen. Und für all die, die keine Christen sind, für die beten wir, dass auch sie dich suchen mögen in der Stille, dass sie nicht nur hierher kommen, um dein Wort zu hören im Gottesdienst, sondern dass sie auch jeder für sich zu Hause dich suchen, so lange, bis du dich finden lässt. Und dass sie in der Stille deinen Namen anrufen, so lange, bis du sie rettest. Herr, und wir wollen alle nicht erstarken und wachsen, einfach nur, damit wir uns vielleicht besser fühlen, sondern weil wir nützlich sein wollen in deinem Reich, weil du Ehre haben sollst durch uns, Herr, in dem, wie du uns veränderst. Und so beten wir, dass auch wenn wir dich in der Stille suchen, dass wir doch nicht still bleiben, dass wenn du uns Wachstum schenkst, wenn du uns Stärkung schenkst im Geist, dass das dazu führt, dass wir auch dir mehr dienen und dass wir dich mehr verkündigen, dass wir mutige, treue, liebende Arbeiter sind in deinem Reich und dass wir das tun können, auch gegen Widerstände, weil du uns gestärkt hast in der Stille. Bitte, Herr, heilige deine Gemeinde. Lass jeden einzelnen von uns dich von nun an suchen in der Stille. Und jeden von uns lass Wachstum erleben. Stärkung im Geist, dass wir alle Fortschritte machen, dass wir reife Christen sind und werden. Zur Ehre dessen, der uns erlöst hat und der uns heiligt und der uns tadellos hinstellen wird vor dem Vater zur Ehre unseres Herrn und Heilandes und großen Vorbildes Jesus Christus. Amen.